Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Es gibt ja viele Missverständnisse und falsche Ideen, wenn es um Prophezeiung geht. Und das heutige Thema wird sich mit einer Situation befassen, die keine Ausnahme darstellt. Denn viele haben eine falsche Vorstellung von dem, was Paulus im 2. Thessalonikerbrief sagt, im 2. Kapitel. Und wir möchten heute einmal auf diese Stelle näher eingehen und ganz besonders auf einen Aspekt dieser Stelle, die zu großen und verschiedenartigsten Interpretationen geführt hat, die meisten von denen absolut verkehrt. Ich werde heute einige dieser Interpretationen Ihnen vorlegen und auch aus der Bibel beweisen, warum sie nicht stimmen können. Und dann Ihnen vielleicht eine mögliche Erklärung geben, wie man diese Stelle verstehen kann. Es geht mir hier um 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Und ich möchte hier zunächst einmal die gesamte Stelle vorlesen, angefangen Vers 1. Und zwar aus der revidierten Lutherbibel 1984. Werde aber nachher andere Übersetzungen auch in Hilfe und Zuhilfe nehmen. Da heißt es hier, was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinne nicht so schnell wankend machen noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Vers 5. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war, und ihr wisst, dass was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit, denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit, nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Und dann wird der Böse offenbart werden, und ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Soweit die Übersetzung aus der revidierten Lutherbibel, die in einigen Punkten unrichtig ist, wie ich Ihnen heute zeigen werde. Und weil sie eben unrichtig ist und weil viele eben diesen Übersetzungen, wie auch anderen deutschen Übersetzungen, auch englischen Übersetzungen, nachlaufen, kommen sie zu den interessantesten, aber leider falschen Schlussfolgerungen. Zunächst einmal sagen viele, dass dieser Böse, von dem hier die Rede ist, andere Übersetzungen haben Mann der Sünde, Mann der Gesetzlosigkeit, dass das sogenannte Tier sein soll. Das Tier eine Beschreibung eines politischen, militärischen Führers. In der Offenbarung wird er näher beschrieben. Es ist dies ein politischer Führer. Und er wird auch der König des Nordens genannt, im Buch Daniel. Er wird der König von Assyrien genannt, im Buch Jesaja. Und viele sagen, also das ist jetzt das Tier. Und dieses Tier, dieser politische, wirtschaftliche, militärische Führer, das ist derjenige, der sich in den Tempel Gottes setzen wird, der von sich vorgeben wird, Gott zu sein und so weiter und so fort. Das ist ein Irrtum. Es geht hier nicht um das Tier. Es geht um eine andere Persönlichkeit, die in der Bibel auch an anderen Stellen mit dem falschen Propheten gleichgesetzt wird. Schauen wir uns dies einmal kurz an. In Offenbarung Kapitel 19 und Vers 20. Offenbarung 19 und Vers 20. Da lesen wir Folgendes. Und achten Sie genau darauf, was hier geschrieben steht. Offenbarung 19 und Vers 20. Und das Tier wurde ergriffen, und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten, und lebendig wurden sie in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Es geht hier um den falschen Propheten, der Zeichen tut, der falsche Wunder vollbringt. Auch in Offenbarung 13 lesen wir die Verse 13 bis 18. Offenbarung 13, die Verse 13 bis 18, wo wir lesen. Es geht hier um eine Macht zunächst einmal, aber auch dann um den Repräsentanten dieser Macht. Das heißt, es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte, oder besser der die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Wer macht es? Diese zweite Macht, diese religiöse Macht, die Zeichen tut, die von dem falschen Propheten angeführt wird. Vers 17. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich, oder besser, oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Und hier ist Weisheit, wer Verstand hat, der überlege, besser berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen, besser eines Mannes. Und seine Zahl ist 666. Nun auf diese Situation mit dem Tier, dem Mahlzeichen des Tieres, dem Namen des Tieres und so weiter, würde ich hier nicht eingehen. Wir haben auch Broschüren darüber veröffentlicht, zum Beispiel die 10 Auferstehungen des Römischen Reiches und so weiter und so fort. Es geht mir hier darum, Ihnen zu zeigen, dass es um eine religiöse Macht geht, die Zeichen tut. In 2. Thessaloniker werden von Zeichen gesprochen, die der Mann der Bosheit, der Mann der Sünde tut. Und zwar mit der Macht Satans des Teufels. Es geht hier in keinster Weise um das Tier, denn grundsätzlich wird das Tier keine Zeichen tun, mit der möglichen Ausnahme an einer Stelle, wo davon geredet sein mag. Aber die Hauptbetonung liegt auf dem falschen Propheten, der religiösen Macht, dem religiösen Führer, das falsche Zeichen tun wird. Und wir lesen auch von dieser Macht in Offenbarung 18. Und dann sehen wir auch noch mehr, wie die Menschen verführt werden. Durch diese religiöse Macht, die von dem Menschen der Bosheit dann letztendlich angeführt werden wird. Offenbarung 18 und in Vers 23. Das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten. Es geht hier um das moderne Babylon, aber eine Stadt auf 7 Hügeln erbaut. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker. Und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden und das Blut all derer, die auf Erden umgebracht worden sind. Es geht hier um eine religiöse Macht, die sehr viel Unheil über die Erde gebracht hat, noch bringen wird und durch Zauberei die Menschen verführt, durch falsche Zeichen die Menschen verführt. Sogar, dass diese Macht die Möglichkeit hat, Feuer vom Himmel herunterrufen zu können. Es geht hier, wie ich sagte, in keinster Weise hauptsächlich um das Tier. Es geht hier um die falsche religiöse Macht. Nun, über das Tier wird etwas gesagt in Offenbarung 16, die Verse 13 bis 14. Da heißt es, es sah aus dem Rachen des Drachen, Satans des Teufels, und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten 3 unreine Geister kommen gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen. Also alle drei scheinen hier Zeichen zu tun. Das würde das Tier mit einschließen. Aber das ist die einzige Stelle, wo es um das Zeichentun des Tieres geht. In anderen Stellen wird immer nur von dem falschen Propheten gesprochen, der durch die Zeichen die Menschen verführt, dem Tier nachzufolgen. Das heißt hier, es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, um sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Sie werden dort versammelt, in Harmageddon werden sie versammelt, werden dort aber nicht kämpfen, sie werden dann nach Jerusalem ziehen, um dort zu kämpfen. Also wir sehen zunächst einmal, das ist wichtig zu begreifen, dass in 2. Thessaloniker der Mann der Sünde, der Mann der Bosheit, der Böse, der falsche Prophet ist und nicht das Tier. Und von daher gibt es auch gewisse Konsequenzen, die man überlegen muss, wenn man gewisse Interpretationen jetzt hervorbringen will. Nun, viele sprechen hier von dem Mann der Sünde oder dem Bösen, dem Mann der Bosheit, als dem Antichristen. Nun, früher war es so, dass man das Wort Antichrist geprägt hatte, um auf das Tier hinzuweisen. Aber dann letztlich wurde es mehr und mehr auf den falschen Propheten angewandt. Interessant ist nur, dass der Antichrist laut Bibel eigentlich gar keine individuelle Person ist in diesem Sinne, sondern es geht um den Geist des Antichristen. Und das wollen wir uns kurz einmal anschauen. In 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 18. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 18. Und dieser Geist des Antichristen, der war schon bereits im Zeitpunkt des Paulus, im Zeitpunkt des Johannes gegenwärtig. Das bedeutet mit anderen Worten, jemand, der gegen Christus ist, der gegen das lehrt, was Christus gelehrt hat. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 18. Kinder, es heißt hier die letzte Stunde, besser, es ist eine letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass, jetzt heißt es der Antichrist, auch das ist verkehrt, sollte heißen, und wie ihr gehört habt, dass Antichrist kommt. Nicht der Antichrist, dass Antichrist kommt. So sind nun schon viele Antichristen gekommen, sagt Johannes hier. Und daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Lesen wir auch in 1. Johannes Kapitel 4, angefangen in Vers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht an den jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Das war damals, als Johannes schrieb. Es geht um eine Geisteshaltung. Es geht darum, dass man den Geist des Antichristen hat, den Geist, der Christus verleugnet. Der verleugnet, dass Christus als ein Mensch hier auf diese Erde kam. Der nach wie vor behauptet, Christus war völlig Gott und völlig Mensch. Damit total verleugnet, dass Christus in das Fleisch kam, dass er ein Mensch wurde. Total ein Mensch wurde, dass er die Sünde im Fleisch überwand, dass er gestorben ist, wirklich gestorben ist, 3 Tage, 3 Nächte im Grabe war, dass er dann von Gott, dem Vater, auferweckt wurde, zur Herrlichkeit, die er hatte, bevor die Welt war. Alles dies wird verleugnet durch den Geist des Antichristen. 2. Johannes und Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Und das ist der Verführer und der Antichrist. Es geht sogar noch um mehr. Es geht sogar auch darum, dass die nicht bekennen, dass heute Christus im Fleisch kommt. Wie? Weil er im Leben wahrer Christen fungiert, aktiv ist. Wenn wir den Heiligen Geist von Gott, dem Vater und Jesus Christus erhalten haben, dann lebt Christus in uns. Dann lebt er sein Leben im Fleisch, in unserem Fleisch. Auch das wird nicht akzeptiert. Also schauen Sie, das ist der Geist des Antichristen. Nun ist es schon richtig, dass im 2. Thessalonicher der Böse natürlich auch den Geist des Antichristen hat. Wie auch das Tier natürlich den Geist des Antichristen hat. Aber technisch gesehen, das wollte ich Ihnen jetzt klar machen, ist es eigentlich nicht richtig, von dem Antichristen zu sprechen und den mit dem Tier oder dem falschen Propheten gleichzusetzen. Deswegen ist auch die Übersetzung in der revidierten Lutherbibel in Vers 4, Kapitel 2 und Vers 4 von 2. Thessalonicher irrtümlich und irreführend, wo es heißt, er ist der Widersacher. Das Wort hier ist kein substantives Wort. Es ist mehr jemand, der sich widersetzt. Also nicht kann man sagen hier, der Widersacher, das bedeutet der Antichrist. Nein, er ist jemand, der sich widersetzt, der sich Gott widersetzt, der den Geist des Antichristen hat. Nun, es ist jetzt wichtig, das zu begreifen, dass es hier nicht um das Tier geht. James Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, der hat Folgendes unter Antichrist geschrieben, und zwar im Hinblick auf 2. Thessalonicher, dass der Antichrist ein falscher Messias ist, ein Prophet, der sich gegen den wahren Messias stellt, der sich ihm widersetzt. Und er schreibt hier, die Trennung von der Idee des Antichristen als einer politischen Macht wird hier deutlich zum Ausdruck gebracht. Nun, er schreibt das natürlich von einem sehr weltlichen Standpunkt aus, aber gleichwohl sagt er dann Folgendes, er sagt, dass der Glaube, dass der Antichrist der Papst von Rom sei, eine sehr weite Ausbreitung erfahren hat. Entweder war es der Papst von Rom, der damals existierte oder der dann noch kommen würde. Und das sei eine, wie Hastings sagte, weitreichende, weltweite Erklärung geworden. Die Franziskaner haben zum Beispiel den Antichristen als den Papst gesehen. So hat es Wycliffe gesehen. So hat es Huss gesehen. So hat es Luther gesehen, schreibt Hastings, dass der Papst von Rom der Antichrist sei. Er schreibt dann aber auch, dass in den darauffolgenden Jahrhunderten diese Idee in Vergessenheit geraten ist. Es gab nur noch einige protestantische Kommentare, die zum Beispiel, wenn sie die Offenbarung kommentiert haben, davon ausgegangen sind. Und heute, natürlich hat Herr Hastings das vor einigen Jahren geschrieben, heute wird dieser Glaube nur noch von Sekten aufrechterhalten, von exzentrischen Individuen und von Fanatikern. So. Also wenn Sie jetzt diese Auffassung vertreten, dann sind Sie entweder Teil einer Sekte, naja sowieso, oder Sie sind ein exzentrisches Individuum oder Sie sind ein Fanatiker. Und das ist von daher interessant, weil dies erklärt, warum so viele heute die Wahrheit nicht verstehen. Nun, es geht um ein Geheimnis. Der Pulpit Commentary, der schreibt, und es geht mir jetzt hier um die Frage, wer hält alles das zurück? Das ist eigentlich Hauptproblem und Hauptthema der heutigen Predigt. Wer ist das, der jetzt irgendwas hier zurückhält, von dem wir ja gelesen haben? Der Pulpit Commentary sagt, wenn diese zurückhaltende Macht, wer immer das ist, weggenommen wird, dann wird das Geheimnis der Gesetzlosigkeit nicht mehr im Geheimen fungieren, sondern manifestiert werden, ganz offen zutage treten. Der Benson Commentary sagt das Gleiche. Zurzeit, sagt er, arbeitet das Geheimnis der Gesetzlosigkeit noch im Geheimen, wird sich dann aber öffentlich manifestieren. Und es heißt ja auch im Verborgenen. Es sei zurzeit noch im Verborgenen, dass es da am Arbeiten ist, aber es würde dann öffentlich geschehen. Und die Jameson Fawcett Brown Bible Commentary-Erklärungen sagen auch etwas Ähnliches. Das heißt, dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit nicht mehr in einem Geheimnis dann bestehen würde, sondern in einer öffentlichen und ganz klar erkennbaren Manifestation. Na, klar erkennbar, aber auch nur für die, die die Wahrheit kennen. Aber was ist jetzt diese Macht, die zurückhält? Nun, die meisten sagen, es ist eine Macht, die das Kommen des Antichristen, des Mannes der Sünde, zurückhält. Und dann sagen viele, ich würde meinen, es ist sogar so die vorherrschende Meinung, aber man kann vielleicht diese Meinung dann mit der zweiten, auf die ich gleich eingehen werde, in Verbindung bringen. Aber eine vorherrschende Meinung, sagen wir einmal, ist die Idee, dass es sich bei der Macht, die das Kommen des Antichristen, das Kommen des Menschen der Bosheit zurückhält, das Römische Reich ist. Das Römische Reich. Nun, William Barclay in The Letters of the Philippines, or Philippians, Colossians and Thessalonians, sagt, dass Rom die zurückhaltende Macht war, die die Welt davor bewahrte, dass sie in eine totale Anarchie verfallen würde. Aber der Tag würde kommen, wenn diese Macht nicht mehr existieren würde und dann würde es Chaos geben, dann würde der Böse erscheinen. Nun, vieles hier entspricht natürlich nicht dem, was Paulus sagt. Zunächst einmal wird total übersehen, und die meisten Kommentare übersehen dies, dass es hier um eine Prophezeiung geht für die Zukunft. Der Zusammenhang war ja das Kommen Jesu Christi, der Tag des Herrn. Es geht darum, dass Paulus gesagt hat, zunächst muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit sich offenbaren, dann erst kann Christus zurückkommen. Es geht also nicht um das damalige Rom. Die meisten meinen, Paulus habe jetzt hier von Nero gesprochen und dem Römischen Reich. Und wenn dann der Nero weggeschafft worden ist, dann würde jetzt der Antichrist kommen oder wer immer das sein soll. Darum geht es ja gar nicht. Es geht hier um Christi zweites Kommen. Aber wenn man nun dies auf die letzte Erneuerung des Römischen Reiches beziehen wollte, denn wir wissen ja oder sollten es wissen, dass das alte Römische Reich fiel, sich aber dann im Laufe der Geschichte 10-mal erneuern würde, 10-mal auferstehen würde. Wie gesagt, unsere Broschüre über die 10 europäischen Auferstehungen des alten Römischen Reiches, die geht auf diese historischen Fakten ein. Und es wird noch eine letzte Auferstehung geben, die zurzeit sich bereits schon entwickelt. Dann ist es trotzdem verkehrt, dass diese letzte Auferstehung des Römischen Reiches, man könnte sagen der Rechtsstaat, zunächst einmal existiert, dann aber hinweggenommen werden muss, damit der Mensch der Bosheit erscheinen kann. Die Bibel sagt uns genau das Gegenteil. Die Bibel sagt uns nämlich, dass der falsche Prophet und das Tier zum gleichen Zeitpunkt auftreten werden, zusammen miteinander arbeiten werden, kollaborieren werden. Es wird eine Vereinigung sein zwischen Kirche und Staat. Offenbarung 17 spricht von einer gefallenen Frau, die auf dem Tier sitzt. Diese religiöse Macht, die auf dem Tier sitzt, das Tier lenkt. Aber es ist eine Kollaboration von Kirche und Staat. Wir hatten eben gesehen, dass erst im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi sowohl das Tier als auch der falsche Prophet in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Die arbeiten zusammen, die existieren zusammen. Es ist keineswegs so, dass die römische Macht oder die wiedererstandene römische Macht, die letzte Auferstehung des Römischen Reiches, die 10 Nationen, Nationengruppen, die sich zusammentun, die dann ihre Macht dem Tier geben, dass das erst weggeschafft werden muss, damit dann der falsche Prophet erscheinen kann. Aber diese Idee, die hat sich so hartnäckig gehalten. Viele natürlich, weil sie eben gar nicht erkennen, dass es um eine Prophezeiung geht. Und andere, die ein total falsches Verständnis haben von einem Rechtsstaat, der einem verfassungsmäßigen Staat gleichgesetzt wird. Und dann wird gesagt, okay, solange wie dieser verfassungsmäßige Rechtsstaat existiert, kann das Tier, kann der falsche Prophet nicht kommen. Aber wie ich gleich noch zeigen werde, weitere Gründe Ihnen geben werde, warum das verkehrt ist, aber das ist eine Erklärung, die sehr oft dargelegt wird. Gill's Exposition of the Entire Bible, die schreibt, dass das Römische Reich fiel und dann blieb vom Römischen Reich nichts mehr übrig als lediglich der Name. Dann wurde es an Karl den Großen weitergegeben, aber es war dann nicht mehr das Römische Reich. Und letztendlich, weil das Römische Reich dann weg war, konnten sich die Päpste zur Macht erheben. Schauen Sie, auch hier geht es um eine falsche Erklärung. Zunächst einmal war Karl der Große ein Teil des wiedererstandenen Römischen Reiches. Das Römische Reich wurde dann letztendlich als das Heilige Römische Reich bekannt, eine Kollaboration zwischen Kirche und Staat. Wiederum, es geht nicht darum, dass das Römische Reich oder der Rechtsstaat zunächst einmal beiseite geschafft werden muss, damit dann die religiöse Macht irgendwo existieren kann, sondern die arbeiten zusammen, haben eigentlich immer schon, zumindest was die letzten Auferstehungen angeht, zusammengearbeitet. Aber wie gesagt, diese falsche Idee hält sich nach. Hartnäckig. Matthews Henry's Commentary schreibt auch wiederum, das Römische Reich musste weg, damit das System der Päpste sich entwickeln konnte. Wir hatten aber gerade gesehen im Buch der Offenbarung, das wir eben gelesen haben, dass die existieren beide zusammen. Es wurde sogar ein Bild gemacht. Dieses religiöse System hat sich dem System des politischen Römischen Reiches nachgebildet. Aber sie existieren, zumindest was die Wiederauferstehungen angeht, beide zusammen. Nun, es ist richtig, dass in der Geschichte hin und wieder ein Kampf stattfand zwischen Päpsten und Herrschern. Einer wollte dann über dem anderen herrschen. Aber wie ich sagte, es geht hier ja um eine Prophezeiung für die Endzeit. Wenn die Kirche mit dem Staat zusammenarbeitet, das ist das, worum es hier geht. Und von daher ist diese ganze Idee, dass das Römische Reich oder die Wiederauferstehung des Römischen Reiches hinweggetan werden muss, sodass dann der falsche Prophet auf den Plan treten kann, absolut nicht dementsprechend, was die Bibel lehrt. Der Benson-Commentary geht sogar noch einen Schritt weiter. Und er schreibt, dass man gemeinhin in der frühen Kirche das so verstanden hat, dass diese Macht, die den Antichristen noch fernhält, aufhält, das Römische Reich gewesen sei, sowohl das Römische Reich als auch der römische Imperator oder Herrscher. Und die zitieren dann Tertullian, der gesagt haben soll, dass wir Christen unter der Notwendigkeit leben, für den Herrscher zu beten und für die weitere Existenz des Reiches, damit dieser falsche Prophet, dieser Antichrist, nicht erscheinen kann. Wir haben eine Verpflichtung, dafür zu beten, sagte Tertullian. Nun, Tertullian war in keinster Weise ein bekehrter Christ, das kann man in keinster Weise annehmen. Aber das ist auch eine totale falsche Idee, denn wir verstehen ja, dass der Zusammenhang hier die Wiederkunft Christi ist. Warum sollten wir dann beten, dass etwas weiter existiert, nach dieser Idee her, dass die Wiederkunft Christi aufhebt oder zumindest aufschiebt, verzögert? Genau das Gegenteil ist ja das, was Christus uns sagt. Wir sollen ja beten, dein Reich komme, so schnell wie möglich. Die Wiederkunft Christi soll so schnell wie möglich erfolgen. Also diese ganze falsche Idee ist wiederum Teil der unrichtigen Auffassung, dass das Römische Reich in irgendeiner Form die Macht sei, die das Kommen des falschen Propheten, des Antichristen, aufhält. Und wie gesagt, es gibt andere Kommentare, die es ebenfalls behaupten. The Broadman Bible Commentary sagt etwas Ähnliches. Dieser Kommentar schreibt, dass der Mann der Gesetzlosigkeit, dieser Böse, seine tyrannische Macht ausüben wird, wenn die rechtsstaatlichen Erfordernisse nicht mehr bestehen. Also Worten, der Rechtsstaat soll dann weg. Und er schreibt dann auch, dass der Antichrist allerdings keine historische Figur war. Und es werden hier Hitler erwähnt und Mussolini und Stalin und so weiter und die Päpste. Und damit hat er recht, denn es geht hier um eine Prophezeiung. Es geht nicht um das, was in der Vergangenheit geschehen ist, wenn es um die endzeitliche Prophezeiung geht. Aber die Geschehnisse der Vergangenheit haben natürlich eine gewisse Funktion, eine gewisse Berechtigung. Sie deuten auf die endzeitliche Erfüllung hin. Hitler und Mussolini waren die neunte Auferstehung des ehemaligen Römischen Reiches. Das darf man auch nicht vergessen. Wir dürfen auch Folgendes nicht vergessen. Und damit wird die ganze Sache so total fragwürdig. Keine menschliche Regierung, kein menschliches Reich heute ist ein Reich, das Gott beherrscht. Satan ist der Herrscher dieser Welt. Die Idee, dass ein Rechtsstaat jetzt verhindern könnte, solange wie er besteht, dass der Mann der Gesetzlosigkeit, der Böse, erscheinen würde, ist von daher auch schon falsch, weil Satan die Rechtsstaaten, wie man sie man beschreiben will, beherrscht. Er ist der Herrscher dieser Welt. So dann ist die Idee deshalb falsch, weil sowohl das Tier als auch der Mann der Sünde, der falsche Prophet, aus dem Rechtsstaat herauskommen werden, Teil des Rechtsstaates sein werden, wie man immer auch Rechtsstaat definieren will. Es wird ja nicht so sein, dass der Rechtsstaat abgeschafft ist und dann auf einmal kommt der Mann der Sünde. Nein, die werden Teil des Systems sein, aus diesem System hervorkommen, wie wir gleich noch sehen werden. Und das war in der Vergangenheit auch der Fall. Schauen Sie, Hindenburg, der Präsident Hindenburg, hat Hitler ganz verfassungsmäßig zum Reichskanzler ernannt, nachdem er ganz verfassungsmäßig die Mehrheit der Stimmen erhalten hatte. Die 10 Nationen oder Nationengruppen, die werden ganz verfassungsmäßig ihre Macht, ihre Kraft, ihre Autorität dem Tier übertragen. Und interessant ist auch, dass die Päpste ganz verfassungsmäßig im Vatikanstaat ernannt worden sind, ernannt werden. Und das war eben auch nicht irgendetwas, was in irgendeiner Form den Verfassungsstaat hinweggetan hätte, um dann irgendwo das Erscheinen des religiösen Führers zu ermöglichen. Nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Gegenwart und auch nicht in der nahen Zukunft. Ich möchte einmal hier aus der Zürcher Bibel lesen, und zwar aus Anmerkung 80 im Anhang. Und die schreiben hier Folgendes, auch wiederum diese falsche Idee zum Ausdruck bringend. Das in Vers 6 und 7, es geht hier um 2. Thessaloniker, das in Vers 6 und 7 erwähnte Hemmnis ist jedenfalls die römische Staatsgewalt, der hemmende, der gegenwärtige römische Kaiser. Dem Menschen der Gesetzesfeindschaft wird also die Macht zugeschrieben, diesen mit Hilfe des Teufels zu stürzen. Total verkehrt, denn beide, der Böse, der Mann der Gesetzesfeindschaft, Gesetzwidrigkeit und das Tier arbeiten ja zusammen Hand in Hand. Da wird in keinster Weise das Tier gestürzt. Die werden beide zusammenarbeiten bis hin zur Wiederkunft Christi, werden beide existieren und dann wird Christus mit beiden abrechnen. Schauen Sie, alles dies ist in keinster Weise eine Möglichkeit. Und diese Idee dieses konstitutionellen Rechtsstaats, die hat sich auch in moderner Zeit weiter durchgesetzt bei vielen. Bonhoeffer hat scheinbar dies auch behauptet. Nun, Bonhoeffer sprach natürlich mit dem Hintergrund der Nazi-Herrschaft. Er sah das kommen, er sprach davon, solange wie jetzt diese Rechtsstaatlichkeit besteht, wird Hitler irgendwie davon abgehalten, dass er an die Macht kommt. Aber auch das ist natürlich nicht im Hinblick auf das zu sehen, was in 2. Thessaloniker geschrieben steht. Hitler war ja auch noch nicht einmal die letzte Wiederauferstehung des Römischen Reiches ohnehin. Und so haben schon einige die Schwierigkeit erkannt, die sich daraus ergibt, dass man sagt, das Römische Reich oder das wiedererstandene Römische Reich oder die Rechtsstaatlichkeit, das sind die Mächte, die den Mann der Sünde zurückhalten. Und wenn die nicht mehr existieren, dann kann der Mann der Sünde kommen, weil die verstehen, ja Moment, die werden ja alle existieren, bis hin zur Wiederkunft Christi. Und so sind dann einige auf einen weiteren Gedanken verfallen. Und das ist vielleicht die zweitvorherrschendste Meinung, dass dies hier sich auf den Geist Gottes bezieht. Und die Idee ist jetzt folgende. Die Nelson Study Bible schreibt, die Macht, die verhindert, dass der Mann der Sünde erscheint, ist der Geist Gottes. Aber dann wird der Geist Gottes aus der Welt herausgenommen. Und wenn das der Fall ist, wenn der Geist Gottes aus dem Wege geräumt worden ist, dann kann der Mann der Sünde erscheinen. Wie ist das zu verstehen? Nun, die gehen von der heimlichen Entrückung aus, wie auch der Nelson Study Bible Kommentator das sagt. Es geht um die heimliche Entrückung. Mit anderen Worten, die Kirche wird durch die heimliche Entrückung weggenommen aus der Welt. Der Geist in der Kirche wird weggenommen aus der Welt. Und dann kann die Macht der Sünde in der Welt herrschen. Und das schreibt die Nelson Study Bible. Das schreibt zum Beispiel auch die Ryrie Study Bible. Auch die spricht von der heimlichen Entrückung. Und wenn das geschieht, dann ist die Möglichkeit gegeben, dass der Mann der Sünde kommen kann, weil dann eben die ihn aufhaltende Kraft des Heiligen Geistes nicht mehr vorhanden ist. Und so schreiben viele, auch die New Angus Bible Handbook Aussagen bestätigen dies, dass wenn also die heimliche Entrückung stattfindet, dann ist der Heilige Geist aus dem Wege geräumt, wie es ja hier heißt in der revidierten Lutherbibel Übersetzung, und dann kann der Mann der Sünde erscheinen. Nun, da gibt es natürlich viele Probleme mit dieser Auffassung. Zunächst einmal wird es überhaupt gar keine heimliche Entrückung geben. Wir wissen, dass die heimliche Entrückung, die Idee, dass wir, wenn wir bekehrte Christen sind, vor der großen Trübsal in den Himmel entrückt werden und dann findet die große Trübsal statt und erst dann zu Ende der großen Trübsal kommen wir dann zusammen mit Christus zurück auf diese Erde, die ist total verkehrt. Die Bibel sagt nichts davon. Die sagt auch nicht, dass Christus zunächst einmal kommt, um uns heimlich zu entrücken und dann noch einmal kommt zusammen mit uns. Christus spricht von einer Wiederkunft und sie wird stattfinden im Zeitpunkt der letzten Posaune. Es kann nur eine letzte Posaune geben. Also diese ganze Idee der heimlichen Entrückung, und da haben wir auch einige Predigten hierüber gegeben und es gibt auch Broschüren von uns, die darauf eingehen, die ist eigentlich, wenn man das richtig historisch verfolgt, eine dämonische Idee. Eine dämonische Idee, die unter anderem auf Visionen beruht, in Anführungszeichen, die Menschen gehabt haben wollen, um festzustellen, dass wir letztendlich im Himmel sein werden, während der großen Trübsal. Und einige gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, ja, und dann werden wir auch das ganze Millennium hindurch im Himmel sein, während die Erde wüst und leer ist. Alles dies sind falsche, total unbiblische Aussagen. Also diese ganze Idee, dass der Heilige Geist die Macht sein könnte, die zunächst einmal den Mann der Sünde zurückhält und die dann aus dem Wege geräumt wird durch die heimliche Entrückung, die ist auch total verkehrt. Kann man auch sofort biblisch gesehen ablehnen. Nun, Dumelow in The One Volume Bible Commentary gibt uns eine interessante Variante. Er spricht auch nicht unbedingt jetzt von der heimlichen Entrückung, aber er spricht von der Möglichkeit, dass mit dieser Macht, die zunächst einmal den Mann der Sünde zurückhält, die christliche Kirche gemeint sein könnte. Und er spricht ganz besonders von der christlichen Kirche in Jerusalem. Er sagt die Mutterkirche. Und die Menschen in Thessalonia, die Thessaloniker, die haben ja die Mutterkirche in Jerusalem imitieren wollen. Und er schreibt, dass Jakobus zunächst einmal das damalige Haupt der Kirche war in Jerusalem. Er hatte großen Einfluss auch auf die Menschen damals, die in Jerusalem, in Judäa lebten. Und solange wie er existierte, solange wie er lebte, solange wie die Kirche machtvoll das Evangelium predigte, war der Einfluss der Sünde durch Satan gehemmt. Das heißt sogar, dass einige Juden scheinbar in dem Mord des Jakobus durch den Priester Ananaus eine Situation sahen, die dann zur Zerstörung von Jerusalem geführt hat. In anderen Worten, Jerusalem wurde deshalb zerstört, weil der Jakobus durch den Ananus umgebracht wurde. Wir wissen auch, dass damals im Jahre 70 nach Christus, bevor Jerusalem zerstört wurde, im Jahre 70 nach Christus, die Kirche in Jerusalem aus Jerusalem wegging, und zwar nach Pella, wie auch hier der Kommentar uns dies sagt. Und er schreibt dann, die wurden also von der römischen Armee und vor der römischen Armee beschützt, die wurden weggenommen von dieser Gegenwart, sie wurden weggenommen, aus dem Wege geräumt, könnte man sagen, um dem Üblen zu entkommen, das geschehen würde. Soweit die Idee von Download. Nun, das Problem ist natürlich auch hier wiederum, es geht nicht um das, was damals geschah, im Jahre 69, 70 nach Christus, mit der Flucht der Kirche nach Pella, aber es geht um eine endzeitliche Prophezeiung. Die Frage ist jetzt, könnte das damals ein Vorläufer gewesen sein für das, was jetzt in der Zukunft noch geschehen wird? Denn es gibt zwar keine heimliche Entrückung, wir werden also nicht in den Himmel aufgenommen werden, um vor der großen Trübsal beschützt zu werden, aber es gibt schon auf dieser Erde einen Ort der Sicherheit. Die Bibel spricht immer und immer wieder davon, von einem Ort der Sicherheit, wo die wahren Christen, einige, nicht unbedingt alle, aber einige werden am Ort der Sicherheit beschützt werden. Vor der Zeit der großen Trübsal, die ungefähr 3,5 Jahre andauern wird, nicht 7 Jahre, wie einige falsch behaupten, 3,5 Jahre, vielleicht sogar etwas kürzer. Sie werden hier am Ort der Sicherheit beschützt werden. Und die Frage ist natürlich dann, wenn dies ein Vorläufer war, was mit Pella geschah, bezieht sich das jetzt auf eine endzeitliche Erfüllung, dass also in der Tat wirklich die Kirche hinweggenommen wird aus der Welt, um am Ort der Sicherheit beschützt zu werden. Und wenn das geschieht, dann würde die Bahn frei sein, für den Mann der Sünde zu erscheinen. Und diese Idee hat eine interessante Variante, die in der Life Application Bible ausgeführt wird. Die schreiben nämlich Folgendes. Die schreiben, was hält den Mann der Sünde zurück? Wir wissen es nicht genau, aber es gibt zumindest 3 interessante Ideen. Erstens, Recht und Gesetz, die eben verhindern, dass das Böse die Überhand gewinnt. Zweitens, die Aktivität der Kirche, das Predigen des Evangeliums. Und drittens, der Heilige Geist. Nun, Variante 1 und 3 haben wir bereits schon als falsch abgelehnt. Es kann nicht um die Rechtsstaatlichkeit gehen, es kann nicht um den Heiligen Geist gehen. Aber was ist mit der Idee der Tätigkeit der Kirche Gottes gemeint? Des Predigens des Evangeliums. Nun, wir wissen, dass Christus gesagt hat, das Evangelium vom Reich Gottes muss in aller Welt zu einem Zeugnis gepredigt werden und dann, erst dann, wird das Ende kommen. Und die Idee könnte jetzt die sein, solange wie das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt noch gepredigt wird, gepredigt werden muss, kann das Ende noch nicht kommen, kann der Mann der Gesetzesfeindschaft noch nicht sich manifestieren. Aber wenn das dann in zufriedenstellender Weise geschehen ist, dass das Evangelium gepredigt worden ist, dass dann die Kirche an den Ort der Sicherheit gebracht wird, dann kann der Mann der Gesetzesfeindschaft sich manifestieren. Aber auch hier gibt es gewisse Probleme mit dieser Auffassung. Denn es ist ja keineswegs so, dass wenn die Kirche, wir reden von dem Philadelphia-Geist der Kirche, in der Offenbarung werden ja 7 verschiedene Äras beschrieben und die Ära, um die es mir heute geht, die wirklich das Versprechen hat, an den Ort der Sicherheit gebracht zu werden, ist die sogenannte Philadelphia-Ära. Aber wenn die am Ort der Sicherheit ist, bedeutet das ja noch keineswegs, dass damit dann das Predigen des Evangeliums zu Ende ist. Das ist ja keineswegs der Fall. Wir lesen von den 2 Zeugen, die während der Zeit der großen Trübsal weiterhin predigen, in sehr machtvoller Weise das Evangelium weiterhin verkünden, in sehr machtvoller Weise prophezeien. Wir lesen von den 144.000 Menschen aus den Stämmen Israels und auch von der großen Menge aus allen Nationen und Völkern, die zwar nicht am Ort der Sicherheit sein werden, die zunächst einmal durch die große Trübsal gehen müssen, aber dann werden sie vor dem Tag des Herrn bewahrt, der ja auch noch kommen muss. Und wir hatten in 2. Thessaloniker von dem Tag des Herrn gesprochen. Und vor den Plagen bewahrt, die Gott herausschütten wird und ausschütten wird über diese Erde. Die werden davor bewahrt und beschützt. Und dann wird Christus zurückkommen. Aber während dieser Zeit werden natürlich auch die teilhaben an der Evangeliumsverkündigung, die zwei Zeugen mit Sicherheit, und die werden auch von anderen unterstützt werden. Also die Idee, dass wenn jetzt die Kirche, der Teil der Kirche, jetzt an den Ort der Sicherheit gelangt, dass dann die Evangeliumsbotschaft aufhört, die Verkündigung derselben, ist ja auch nicht richtig. Christus hat ja sogar gesagt, ihr werdet noch nicht einmal durch alle Städte von Israels hindurchkommen, denen die Wahrheit verkündigt haben, bis Jesus Christus, bis ich zurückkomme. Also auch hier gibt es gewisse Schwierigkeiten. Und weil es eben diese Schwierigkeiten gibt, da haben einige eine sehr interessante Variante aufgedeckt. Und die hat sehr mit einer Übersetzungsproblematik zu tun. Und da möchte ich jetzt detailliert darauf eingehen. Ich hoffe, es wird nicht zu technisch, nicht zu kompliziert. Ich will mal versuchen, es deutlich zu machen. Es gibt da Kommentare, die uns klar machen, dass die Übersetzung, und kehren wir zurück zu der revidierten Lutherbibel jetzt, die Übersetzung sehr fragwürdig ist. Da heißt es ja, zunächst einmal in Vers 7, denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit, nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Und dann, wenn der Böse dann offenbart werden kann und so weiter und so fort, dann geschehen gewisse Dinge. Der, der es jetzt noch aufhält, muss weggetan werden. Oder wie andere übersetzen, muss aus dem Wege getan werden. Weggetan. Eine sehr fragwürdige Übersetzung. Die Menge Bibel schreibt, der muss aus dem Wege geräumt werden. Die Elberfelder Bibel schreibt, der muss aus dem Wege sein, oder wenn er aus dem Wege ist, dann wird das und das geschehen. Nur das Wort für getan, ihn weggetan, oder man kann auch sagen geräumt, wie man das mal jetzt übersetzen will. Das Wort für getan ist ginomai, im Griechischen G-I-N-O-M-A-I, ginomai. Und in den meisten Fällen, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, hat das gar nicht die Bedeutung von getan, sondern im Sinne von wegtun, sondern genau das Gegenteil. Es hat die Bedeutung von gehen oder es hat die Bedeutung von kommen. Es hat die Bedeutung von werden. Es geht also hier gar nicht nach dieser Erklärung um das Wegtun von etwas, sondern genau das Gegenteil, um die Ankunft. Da werden wir gleich noch darauf eingehen. Und dann, wo es heißt, er muss weggetan werden oder aus dem Wege getan werden, die Entsprechung aus dem Wege ist eine Übersetzung des griechischen ek mesou, ek, das zweite Wort, m-e-s-o-u, ek mesou. Und auch das ist eine schlechte Übersetzung. Eine bessere wäre, er muss aus der Mitte, und wenn wir dann das erste Wort hinzunehmen, kommen. Er muss aus der Mitte kommen. Nun, ich hatte eben Angers Kommentar zitiert in anderer Beziehung, aber ich will noch kurz darauf zurückkommen, denn der schreibt nämlich auch, New Angus Bible Handbook, dass die wörtliche Übersetzung nicht bedeutet, aus dem Wege getan, aus dem Wege geräumt, sondern genau das Gegenteil, er kommt aus der Mitte. Das haben die schon richtig erkannt. Ich werde Ihnen gleich auch zeigen, dass das genau das ist, was auch die Kirche Gottes immer schon gepredigt hat. Seit vielen, vielen Jahren gepredigt hat, sagen wir einmal. Mit anderen Worten, diese Interpretation stellt das, was die meisten Menschen sagen, wenn sie hier auf 2. Thessaloniker eingehen, genau auf den Kopf. Sagen genau das Gegenteil von dem, was hier die Bibel zu lehren scheint. Mit anderen Worten, es ist der Mann der Sünde, der Mann der Bosheit, der zunächst einmal sein öffentliches Kommen zurückhält, bis er dann aus der Mitte der bis dahin geheimen Gesetzlosigkeit hervortreten kann. Um es noch anders auszudrücken, der Zurückhaltende kommt dadurch aus der Mitte der Gesetzlosigkeit, indem er offen zutage tritt. Interessant ist, dass die neue Lutherbibel 2009 auch hier übersetzt, er, der es noch aufhält, kommt aus der Mitte. Oder wörtlich, dass er, der es noch aufhält, aus der Mitte, und dann schreiben die allerdings, weggenommen werden muss. Nun, weggenommen, wie wir ja bereits jetzt gesehen haben, mag nicht unbedingt die richtige Übersetzung sein. Aber sie schreiben schon richtig, der aus der Mitte kommt. Nicht aus dem Wege geräumt wird, sieh, aus der Mitte kommt. Kehren wir noch einmal zu den Worten zurück. Das Wort in der Übersetzung aus dem Wege geräumt, das Wort für Weg ist in der Tat Messos, M-E-S-O-S. Und es wird in den meisten Fällen mit Mitte übersetzt. Zum Beispiel in der Authorized Version der King James Bible wird es 37 Mal dieses Wort mit Mitte übersetzt und nur zweimal mit Weg oder aus dem Weg. Und dann heißt es ja Eck, Mesou, wie wir eben gesehen haben, das Wort Eck in Eck, Mesou. Das Wort Eck wird 131 Mal mit aus, heraus übersetzt und 132 Mal mit dem Wort von. Die Idee ist, dass man wirklich diese Aussage im Griechischen Eck, Mesou, legitim übersetzen kann als von der Mitte oder aus der Mitte heraus. Aber nicht wegnehmen, sondern im Gegenteil, kommen. Und das Wort nehmen, aus der Mitte oder vielmehr aus dem Weg nehmen, wie es heißt, dieses Wort, wie wir gesehen hatten, genomai, bedeutet nach Young's Analytical Concordance of the Holy Bible werden oder kommen. Das gleiche für wine, Expository Dictionary of the New Testament Words, sagt auch wieder werden. Also nicht wegnehmen, im Gegenteil, er wird da sein, er wird kommen, er wird erscheinen. Schauen wir uns einmal das Wort für kommen an, oder vielmehr dieses Wort genomai. Und wie ich sagte, es wird 42 Mal mit werden übersetzt und 53 Mal mit kommen in der Authorized Version. 1. Thessalonicher 1 und Vers 5, ein Beispiel. Ich könnte Ihnen jetzt diese 53 Beispiele vorlesen, möchte ich aber nicht. Aber schauen wir uns nochmal eines an. Und dann sehen wir, wie dieses Wort übersetzt wird. 1. Timotheus 1, oder vielmehr 1. Thessalonicher 1 und Vers 5. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam, das Wort, kam zu euch. Nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist. Es kann ja nicht übersetzt werden hier, die Predigt des Evangeliums wurde weggenommen. Nein, sie kam. Genau das wird hier auch in 2. Thessalonicher scheinbar zum Ausdruck gebracht. Und dann in Vers 6, wo wir gelesen haben, in 2. Thessalonicher, Kapitel 2 und Vers 6, lesen wir es noch einmal. Und ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Das Wort für aufhalten ist das Wort katscheo. Und das heißt in der Tat aufhalten oder festhalten. Aber jetzt ist ein Problem. Jetzt gibt es ein Problem. Denn hier schreibt die revidierte Lutherbibel in Vers 6, ihr wisst, was ihn noch aufhält. Das Wort ihn steht aber nicht im Urtext. Das heißt, ihr wisst, was noch aufhält. Die Frage ist, was soll aufgehalten werden? Wer oder was wird aufgehalten? Es ist der Mann der Sünde, der Mann der Bosheit, der aufhält, der sich zurückhält, bevor er sich offenbart. Schauen Sie, der Zusammenhang ist ja der Tag des Herrn, ist ja die Wiederkunft Christi. Und der Tag des Herrn, die Wiederkunft Christi, kann nicht erfolgen, solange wie der Mann der Bosheit aus der Mitte der Gesetzlosigkeit, der Verschwörung, der Rebellion hervorgetreten ist. Ich möchte Ihnen einmal hier etwas aus der Mengebibel vorlesen. Da heißt es nämlich auch, in 2. Thessalonicher Kapitel 2, und in Vers 6. Und was die Gegenwart betrifft, so wisst ihr doch, was ihn noch aufhält, damit er sich für ihn oder zu der für ihn bestimmten Zeit offenbaren kann. Die schreiben auch, was ihn noch aufhält, das Wort ihn, wie gesagt, nicht im Urtext, aber hier Vers 7. Freilich im Geheimen ist die Macht der Gesetzlosigkeit bereits wirksam, nur muss erst der aus dem Wege geräumt werden, auch wiederum schlecht übersetzt, wenn man erkennt, dass es bedeuten sollte, muss aus der Mitte hervortreten, aber jetzt hier, der sie, wen, was? Die Macht der Gesetzlosigkeit, darum geht es, der sie bis jetzt noch zurückhält. Die Macht der Gesetzlosigkeit laut dieser Übersetzung hier, und ich werde gleich Ihnen weitere Übersetzungen vorlesen, zeigen, dass es um die Macht, die öffentliche, offenbar werdende Macht der Gesetzlosigkeit geht, die zunächst einmal zurückgehalten wird, die aber dann öffentlich hervortreten wird, sich manifestieren wird. Wie wir eben schon gelesen hatten, was im Geheimen geschieht, auch heute schon im Geheimen geschieht, wird dann ganz klar und deutlich offenbart werden und öffentlich erfolgen. Ich möchte in diesem Zusammenhang einmal jetzt die Elberfelder Übersetzung vorlesen aus 2. Thessaloniker. Und achten Sie genau, wie die das bringen. Dem Urtext näher in gewissen Punkten. Auch hier wiederum angefangen in Vers 1, 2. Thessaloniker 2 und Vers 1. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinne erschüttern lasst, noch erschreckt werdet, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Nun, die Zürcher Bibel, auch die ich gleich Ihnen zu Gehör bringen werde, die schreibt richtiger, unmittelbar bevorstände. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn, schauen Sie, das ist das Subjekt dieser Aussage, denn der Tag kommt nicht. Der Tag kommt nicht. Welcher Tag? Der Tag des Herrn, der Tag der Wiederkunft Christi kommt nicht. Es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit, wie die richtig übersetzen hier, geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt, also nicht der Widersacher, sondern der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, nicht was ihn zurückhält, nun wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit geoffenbart wird. Wer ist mit der Offenbarung gemeint? Die meisten meinen, ja, es geht um den Menschen der Gesetzlosigkeit, um den Menschen der Bosheit, dass er dann offenbart wird. Das muss nicht der Fall sein. Denn schauen Sie, es geht ja um den Tag des Herrn, es geht um den Tag der Wiederkunft Christi. Schauen Sie, was auch noch offenbart wird. 1. Johannes Kapitel 2, behalten Sie Ihren Finger, jetzt in der Elberfelder Bibel, in 2. Thessaloniker. Aber hier, ich möchte kurz 1. Johannes Kapitel 2 mal vorlesen. 1. Johannes 2 und Vers 18, wo es hier heißt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Damit wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Lesen wir weiter jetzt in Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, wer? Jesus Christus. Wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft, wiederum der gleiche Zusammenhang, Kapitel 3 und Vers 1. Und wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist, das war jetzt Vers 29, jetzt Kapitel 3 und Vers 1, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es, und deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn es offenbar wird, oder auch er offenbar wird, Christus, es, der Tag des Herrn, mit anderen Worten, er oder Christus, der Tag des Herrn, diese Situation, die hier beschrieben wird, wenn das offenbart wird, dann werden wir ihm gleich sein. Also es muss hier gar nicht um die Offenbarung in diesem Zusammenhang von dem Mann der Gesetzlosigkeit, dem Mann der Sünde, dem Mann der Bosheit gehen, sondern es kann hier um die Wiederkunft Christi gehen, um den Tag des Herrn. So lesen wir die Stelle noch einmal. Erinnert euch ihr nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war. Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit geoffenbart wird. Er, möglicherweise, die Wiederkunft Christi, der Tag des Herrn. Jetzt weiter. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart es sich nicht. Was offenbart sich nicht? Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit offenbart sich jetzt noch nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Wege ist, wiederum, bis der aus der Mitte hervorkommt. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Schauen Sie, das ist eine ganz andere Überlegung, die aber scheinbar sehr viel für sich hat. Und so möchte ich auch noch hier aus der Zürcher Bibel vorlesen, in 2. Thessalonicher Kapitel 2, angefangen Vers 1. Auch hier wiederum, wir bitten euch aber, ihr Brüder, in Bezug auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unsere Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht zu schnell von der Besonnenheit abbringen und in Aufregung oder Schrecken versetzen lasst, weder durch einen Prophetengeist noch durch ein angeblich von uns kommendes Wort oder einen solchen Brief, als ob der Tag des Herrn unmittelbar bevorstünde. Niemand soll euch auf irgendeine Weise betrügen, denn wenn nicht zuerst der Abfall gekommen ist und der Mensch der Gesetzesfeindschaft sich offenbart hat, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum genannt wird, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, indem er von sich vorgibt, er sei Gott, so kann der Tag des Herrn nicht kommen, schreiben die hier ganz richtig. Darum geht es. Darum geht es. Alles dies muss geschehen, sodass der Tag des Herrn kommen kann. Erinnert ihr euch nicht, Vers 5, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was sein Kommen, wessen Kommen? Das Kommen des Tages des Herrn. Darum ging es ja hier. Dass sein Kommen aufhält, damit er erst zu seiner Zeit sich offenbaren kann. Denn das Geheimnis der Gesetzesfeindschaft ist schon in Wirksamkeit, nur kann es sich nicht offenbaren, bis der, welcher jetzt aufhält, weggeschafft ist, schreiben die hier allerdings. Nun, diese Zürcher Bibel hatte ich mir damals im Jahr 1970 gekauft, habe sie immer noch, und habe mir dann so einige Anmerkungen hinzugefügt, nachdem ich mit der Kirche Gottes in Kontakt gekommen war und hatte mir damals dann die Lehren mir angehört. Und schauen Sie, was ich da als Anmerkung mir eingetragen habe, so um 70, 71, 72 herum. Richtig, nur dass derjenige, der es noch auffällt, erst in Erscheinung treten muss aus der Mitte der Apostasie, der Rebellion, der Gesetzesfeindschaft. Und habe dann noch geschrieben, das wurde so um 50 nach Christus verfasst. Also wir hatten in der Kirche Gottes immer schon verstanden, dass die richtige Übersetzung sein muss, aus der Mitte hervorkommen. Aus der Mitte hervorkommen, nicht aus dem Wege geräumt. Das ist eine total unrichtige, verschleiernde Übersetzung. Es geht darum, dass wir warten müssen, bis der Mann der Sünde, der Mann der Gesetzeslosigkeit, der bereits jetzt schon im Geheimen wirkt, sich öffentlich zeigen wird, aus der Mitte der Gesetzeswidrigkeit, die zurzeit im Geheimen stattfindet, offenbar machen wird, sodass er erkannt werden wird als solcher. Und das wäre meines Erachtens die plausibelste Erklärung aller dieser Stellen, denn alle die anderen Erklärungen, die wir bei Ihnen heute mitgeteilt haben, die stimmen ja in gewisser Weise entweder überhaupt gar nicht, können gar nicht stimmen, oder aber sie haben sehr große Schwierigkeiten, mit denen man dann irgendwo nicht fertig werden kann. Schauen Sie, das Kommen des Menschen der Sünde ist eine geheimnisvolle Sache für die meisten. Es ist ein Geheimnis für die Welt. Wir haben eine Broschüre veröffentlicht, die Geheimnisse der Bibel. Und diese Broschüre, kostenlos erhältlich, geht auf die Geheimnisse in der Bibel ein. Und unter anderem auch auf das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Schauen Sie, Paulus sagte, die Gesetzlosigkeit, die existierte bereits schon im Zeitpunkt, als Paulus die Worte niederschrieb. Aber sie würde zum vollsten Ausmaß in Erscheinung treten, wenn diese endzeitlichen Ereignisse stattfinden. Aber es geht nicht um eine Gesetzlosigkeit, dass man auf einmal jetzt keinen Rechtsstaat mehr hat. Darum geht es in keinster Weise. Es geht um die Gesetzlosigkeit im Hinblick auf das Wort Gottes. Es geht darum, dass man sich von dem Wort Gottes abgewendet hat. Dass man insoweit im Sinne Gottes gesetzlos lebt. Das ist der Punkt, den Paulus hier ansprechen will. Nicht, dass man jetzt irgendwo nicht mehr einen, in Anführungszeichen, verfassungsmäßigen Rechtsstaat hat. Darum geht es keineswegs. Darum geht es in keinster Weise. Wie kann man sicher gehen, dass man sich nicht verführen lässt von diesen falschen Ideen oder auch von der Vorstellung, ja, man braucht das Gesetz Gottes nicht mehr zu halten, denn es ist ja abgeschafft. Oder dieser falsche Prophet, diese Macht, die letztendlich den falschen Propheten hervorbringen wird, die hat ja Zeit und Gesetz geändert. Mit anderen Worten, die Gesetze über die heiligen Zeiten. Und so lehrt man heute, dass man nicht mehr den wöchentlichen Sabbat halten muss, der von Gott heilig gemacht wurde, sondern man kann den Sonntag halten, einen heidnischen Tag, der aus dem Heidentum übernommen wurde. Oder man braucht jetzt nicht mehr die göttlichen, heiligen, jährlichen Festtage zu halten. Man kann jetzt die heidnischen Festtage halten, wie zum Beispiel Weihnachten, Ostern und so weiter und so fort. Man hat ja sogar auch die Zeiten für das Passa geändert, indem man jetzt anfing, irgendwie anders zu zählen und hat dann Ostern hineingebracht in das sogenannte Christentum. Und manchmal fällt Ostern mit dem Passa zusammen, manchmal aber eben auch nicht. Alles diese Änderungen sind stattgefunden, haben stattgefunden, weil man die Gesetze Gottes über die Festzeiten geändert hat. Wir hatten gelesen, dass diejenigen, die nicht verführt werden, das sind diejenigen, die die Liebe zur Wahrheit festgehalten haben, die sich nicht haben dazu verleiten lassen, von der Wahrheit sich abzuwenden. Aber schauen wir uns noch einmal kurz an, was in 2. Thessaloniker geschrieben steht, warum viele dem falschen Propheten nacheifern werden, nachfolgen werden, zusammen mit dem Tier. Da heißt es ja in Vers 9, der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, man kann auch sagen, nicht beibehalten haben, dass sie gerettet würden. Und darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung. Mit anderen Worten, er lässt es zu, dass der Satan mit voller Kraft, mit voller Gewalt über diese Erde einbrechen kann, sodass sie der Lüge glauben. Damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Nun, ich möchte kurz ein paar Anmerkungen hier noch hinzufügen. Es geht um ein Geheimnis. Und die Offenbarung, die zeigt uns auch, in Offenbarung Kapitel 17, schauen wir uns dies kurz an, angefangen in Vers 4, dass das ganze religiöse System, das letztendlich den falschen Propheten hervorbringen wird, diesen Mann der Gesetzlosigkeit, ein Geheimnis ist für die meisten Menschen heute. Da heißt es hier in Offenbarung 17, in Vers 4, da wird eine Frau beschrieben, eine gefallene Frau. Und vielfach wird das Wort Frau für eine Kirche angewandt. Aber hier geht es um eine gefallene Kirche. Eine Kirche, die sich abgewandt hat vom wahren Christentum. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach, geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis. Ein Geheimnis. Für die meisten ist das ein Geheimnis, was hier beschrieben steht. Das große Babylon, die Mutter der Hurerei, besser, wie auch die Elberfelder Bibel es bringt, die Mutter der Huren und aller Gräuel auf Erden. Denn es ist eine falsche Mutterkirche, die Töchterkirchen hat, die zunächst einmal vielleicht in Rebellion aus dieser Tochter oder vielmehr dieser Mutterkirche hervorgegangen sind, aber Töchter, die dann zurückkehren werden zur Mutterkirche, einer falschen Mutterkirche. Aber es ist dies ein Geheimnis für die meisten Menschen, dieses Babylon der Sünde, dieses Babylon einer religiösen Macht, das natürlich dann auch eine wirtschaftliche und auch eine militärische Macht sein wird. Schauen Sie, das ist etwas, was wir alle begreifen müssen. Ich habe ja vor kurzem zwei interessante Predigten, könnte man jetzt nicht unbedingt sagen, eine Predigt gegeben und ein auf Posten stehen Programm, eine kurze Predigt sozusagen. Das auf Posten stehen Programm, das hat, wo ich jetzt hier diese heutige Predigt aufnehme, mittlerweile über 12.000 Menschen gehabt, die sich das angeschaut haben. Über 12.000. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Zahl noch steigen wird. Und dieses Programm war ja betitelt worden, Sie sind gewarnt worden. Sie sind gewarnt worden. Und wenn Sie dieses Programm noch nicht gesehen haben, dann empfehle ich Ihnen, es sich anzuschauen. Aber viele, die sich haben warnen lassen, scheinbar, haben mir geschrieben, haben sich dafür bedankt und haben mir auch Komplimente gemacht, haben auch ihre Zustimmung erklärt. Aber es gibt dann schon wieder einige, die eben damit gar nicht einverstanden waren und ihre negative Ablehnung deutlich gemacht haben. Und das waren Worte oder vielmehr Leute, die sich nicht haben warnen lassen wollen. Die haben keine Augen zu sehen, die haben keine Ohren zu hören. Dann habe ich aber eine andere Predigt gegeben, die sich mit der Sucht nach der Sünde befasst hat und ob sie die Sucht nach der Sünde bekämpfen. Und da war ich eigentlich erstaunt, wie vergleichsweise wenige Menschen da waren, die sich diese Predigt angehört haben und angeschaut haben. Und ich habe mich dann gefragt, ja, wollen die ihre Sündensucht gar nicht bekämpfen? Sind sie gar nicht daran interessiert, dass man ja nicht von der Sünde abhängig sein soll? Und meine Antwort war natürlich zunächst einmal, ja, das muss wohl so sein. Denn man will ja gar nicht wissen, was heute Sünde ist. Man will ja gar nicht überhaupt zugeben, dass man in Sünde lebt, dass man von der Sünde abhängig ist. Man will sich ja gar nicht warnen lassen. Was lesen wir in 2. Thessaloniker? Sie haben die Sünde geliebt und sie haben der Lüge geglaubt und haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Und wenn Sie über die Konsequenzen etwas lesen wollen, dann lesen Sie mal das 1. Kapitel im Römerbrief. Und dann werden Sie erkennen, was das bedeutet, was das für Konsequenzen hat, wenn man eine solche Einstellung hat, sich von der Wahrheit entfernt, die Liebe zur Wahrheit in keinster Weise beibehält oder annehmen will, weiterhin in Sünde leben will. Und dann kommen vielleicht sehr schreckliche Dinge in ihrem Leben vor und dann geben sie Gott die Schuld und sagen, ach Gott, warum lässt du das zu? Warum bringst du dieses Unheil über mich? Sie sind diejenigen, die dafür verantwortlich sind, wenn das auf sie zutrifft. Sie haben sich ihr eigenes Grab geschaufelt, könnte man sagen, wenn das für sie zutrifft. Aber das ist die Zeit, in der wir heute leben. Und die Verführung wird sehr gewaltige Ausmaße noch annehmen. Und ich glaube nicht, dass wir noch allzu lange zu warten haben, bis sich alle diese Dinge entwickeln, bis sich das Tier und der falsche Prophet manifestieren werden, bis die Gesetzlosigkeit, mit anderen Worten, die Sucht nach Sünde, die Idee, dass man Gottes Gesetz nicht behalten muss, ein Ausmaß annehmen wird, so schlimm, wie es zu den Zeiten von Noah war, wo die Menschen gewalttätig wurden, verderbt wurden, sich total abgewandt hatten von Gott. Dazu wird es kommen. Und sie sind gewarnt. Wiederum werden sie heute gewarnt. Und diese Stellen in 2. Thessaloniker sollten uns zu denken geben. Denn die Warnung ist da. Es ist eine Warnung für die Endzeit. Und Sie sollten alle diese Warnung sehr, sehr ernst nehmen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.